um die Ideologie der identitären Bewegung zu bestimmen, das kann anhand von der Analyse von Feindbildern der Identitären passieren. Als die drei zentralen Feindbilder lassen sich der politische Liberalismus ausmachen, also die Freiheit und Gleichheit aller Individuen, der Multikulturalismus und die sogenannte Geschlechtergleichmacherei. So hast du das auf jeden Fall in einem Interview zusammengefasst. Wie bestimmend ist denn der Antifeminismus für die Ideologie der Identitären?
Ich würde sagen, dass der Antifeminismus tatsächlich ein zentrales Standbein ist, das allerdings in der Kritik oftmals übersehen wird. Und mit Antifeminismus meine ich jetzt tatsächlich nicht nur die Ideologie, die sich sozusagen gegen feministische Kämpfer oder gegen Pluralisierung von geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Begehrensformen richtet, sondern tatsächlich auch einfach ein damit verbundenes Geschlechterbild und auch eine damit verbundene Geschlechterordnung, Geschlechterrollen. Also sehr normative Konzepte, die einfach auf einem Biologismus aufbauen, der davon ausgeht, dass es einzig und allein zwei Geschlechter gibt, dass diese zwei Geschlechter auch mit unterschiedlichen Wesensmerkmalen, mit Eigenschaften und dergleichen halt eben ausgestattet sind, also sozusagen von Grund auf, von Natur aus, wie die Identitären das argumentieren, verschieden sein und dementsprechend dann auch unterschiedliche Aufgaben in dieser Gesellschaft hätten. Das heißt, es ist ein total naturalisierendes, biologistisches Geschlechterbild, was hier zum Tragen kommt. Und das bestimmt natürlich die ganze Ideologie und natürlich auch die sozialen Beziehungen mit. Das heißt, Männer und Frauen haben im Kreise der Identitären einfach unterschiedliche Aufgaben. Das zeigt sich bei den Funktionen beispielsweise. Also nach wie vor ist es so, dass eigentlich ausschließlich alle Führungspositionen, Regionalleiter, Gruppenleiter, Sprecherpositionen mit Männern besetzt sind. Und die Frauen in der Gruppe zwar immer wieder versucht haben, noch eigene Projekte auf die Beine zu stellen, aber damit meistens gescheitert sind in doppelter Hinsicht. Also einerseits, weil die Unterstützung von den Männern in der Gruppe nicht so vorhanden war, und auf der anderen Seite auch, weil tatsächlich andere Projekte der Identitären mehr gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit bekommen haben. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass Antifeminismus im Kreis der Identitären durchaus unterschiedlich zum Ausdruck kommt oder, wenn man es umdreht, auch die Bezugnahmen auf Feminismus. Und dementsprechend habe ich in meinen Analysen festgestellt, dass es drei Bezugnahmen auf Feminismus gibt, wovon die erste ist Feminismus sozusagen als verteufeltes Bild der Moderne und der gleichmacherischen Linken komplett abzulehnen. Dann gibt es aber zweitens auch noch so Versuche, so eine Art völkischer Feminismus zu suchen, also sprich Adaptionen auf Feministinnen unter Anführungszeichen. Also ich würde hier ja nicht von Feminismus sprechen, aber Theoretikerinnen, die sozusagen ja sich intensiv mit Frausein auseinandergesetzt haben und Frausein aufwerten wollen, aber das meistens auch aus einer biologistischen Perspektive, also sprich, dass wieder die vermeintlich naturgegebenen Eigenschaften von Frauen in den Vordergrund gestellt werden und aufgewertet werden. Und sie beziehen sich dabei zum Beispiel auf Mathilde Ludendorff, die halt eben auch eine glühende Rassistin und Antisemitin war, die sowas beispielsweise gemacht hat. Und als drittes, und das finde ich eigentlich den Hauptstrang auch in den aktuellen Politiken der Identitären, aktuell ist halt Antifeminismus als den eigentlichen oder wahren Feminismus zu verkaufen, wobei die Bezugnahmen, das tatsächlich dann auch Feminismus zu nennen, eher gering sind. Also das kommt eigentlich so gut wie gar nicht vor, sondern sie haben dafür ein anderes Wording gefunden, nämlich dass sie sich halt eben vor allem auf Frauenrechte beziehen und sich selbst auch als Frauenrechtler oder Frauenrechtlerinnen. Und diese Argumentation funktioniert in der Regel so, dass sie halt eben den Linken und den Migranten, Migrantinnen oder auch den Feministinnen halt sozusagen vorwerfen, dass sie die Frauen verraten hätten durch eine flüchtlingsfreundliche Politik, sprich, dass einfach die Linken und die Feministinnen für liberale Parteien wählen, stimmen bei Wahlen, die dann sozusagen die ganzen Geflüchteten überhaupt erst ins Land lassen würden und diese Geflüchteten stellen eben eine Bedrohung für Frauen dar. Daher der Vorwurf, dass es sich dabei um Frauen Verräterinnen handeln würde. wohingegen sie die eigentlichen und wahren Frauenrechtler und Rechtlerinnen wären, also die Identitären jetzt, weil sie sich sozusagen gegen liberale Migrationspolitiken stark machen und damit verhindern würden, dass es sexualisierte Bedrohung gegen Frauen geben würde. Das heißt, dass hier halt eben sozusagen der Kampf um Frauenrechte immer mit einer rassistischen Komponente aufgeladen wird und dass es hier immer darum geht, auch rassistische Agenten zum Ausdruck zu bringen und Frauenrechte sozusagen auch niemals Thema werden, wenn es nicht in Kombination mit sexualisierter Gewalt, die einzig und allein auf migrantische Männer projiziert wird, in Verbindung gebracht wird. Und im gleichen Atemzug ist es aber nicht selten so, dass sie diese Frauenrechtskämpfer auch feministischen Kämpfen gegenüberstellen und dann beispielsweise sowas sagen, dass sie halt an wahrer Gleichberechtigung interessiert seien und nicht eben an Sprachkontrolle, Männerhass und Scheinproblemen. Also sozusagen im ersten Atemzug vermeintlich vorgeben, sich für Frauenrechte einzusetzen, um im nächsten Schritt eigentlich alles zu delegitimieren, wofür der Feminismus steht. Also sprich sprachliche Repräsentation von Frauen oder auch anderen geschlechtlichen Identitäten oder eben auch den Einsatz für Gleichberechtigung auf allen Ebenen und Ähnliches, das wird dann delegitimiert und sozusagen als Scheinprobleme oder als Luxusprobleme abgetan. Und mit diesem Diskurs würde ich sagen, sind die Identitären auch nicht allein. Der lässt sich in breiten Teilen der Rechten und der extremen Rechten aktuell finden. Diese Doppelstrategie, sich auf der einen Seite als vermeintliche Frauenrechtlerinnen und Rechtler zu inszenieren und auf der anderen Seite eigentlich von Grund auf antifeministisch zu sein und feministische Kämpfe nicht nur zu delegitimieren, sondern tatsächlich auch zu versuchen, die feministischen Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte wieder rückgängig zu machen.
Du meintest ja, dass die Identitären von scheinbar natürlichen Geschlechtern sprechen und in dem Buch Die identitäre Generation, eine Kriegserklärung an die 68er schreibt der Autor Markus Willinger, aber wir haben die wahre Natur der Geschlechter erkannt und bekennen uns gerne zu ihnen. Wir wollen richtige Frauen und richtige Männer sein. Darauf möchte ich jetzt nochmal mit dir blicken. Was macht denn die richtige Frau und den richtigen Mann aus? Du hast das jetzt gerade schon angedeutet, aber vielleicht nochmal ausführlicher darauf schauen, welche Geschlechterbilder denn propagiert werden von der identitären Bewegung.
Also grundsätzlich, das, auf das sich der Willinger bezieht, ist, also das ganze Buch ist ja eine Abrechnung mit der 68er-Bewegung. Das bedeutet, dass ein Teil von der unter Anführungszeichen identitären Kritik an dieser Generation auch darin liegt, dass sie sozusagen Geschlechterbilder aufgeweicht haben und Männer verweichlicht und verweiblicht geworden sind. Also Kuschelbären, die nicht mehr in der Lage sind, das Vaterland zu verteidigen, die nicht mehr wehrhaft sind, die nicht mehr eben so einem kämpferischen, soldatischen, autoritären Männerbild anhängen. Das ist eine Grundlage ihrer Kritik, unter Anführungszeichen, weil Kritik kann man das ja nicht wirklich nennen, oder halt ihrer Pamphlete gegen die 68er. Und dieser Zugang sagt natürlich einerseits viel darüber aus, wie sie sich Männer vorstellen, also das Männlichkeitsbild, das die Identitären sozusagen als Ideal vertreten ist, ein viriles, ein wehrhaftes, also eigentlich, man kann sogar davon sprechen, ein hypermaskulines, das sich halt eben gegen andere Kulturen, gegen Geflüchtete, Eindringlinge und so weiter durchsetzen kann, die eigene Leitkultur durchsetzen kann, das stark und heroisch ist und auch opferbereit und bereit ist, sich für das eigene, unter Anführungszeichen, Volk, die eigene Gemeinschaft, die Kultur und so weiter aufzuopfern. Und dieses Bild braucht natürlich auch ein komplementäres Frauenbild. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle haben Frauen auch in diesem Kampf, unter Anführungszeichen, für das eigene, für den Erhalt der eigenen ethnokulturellen Identität. Das ist ja sozusagen das, worum es den Identitären, zumindest wenn man ihre Texte liest, zu gehen scheint. Und da, wenn man sich die Frauenbilder in den Kreisen der Identitären genauer ansieht, dann stellt man ziemlich schnell fest, dass es da auch unterschiedliche gibt. Also auf der einen Seite ist natürlich das Bild der Mutter, wie es auch zu erwarten ist, ein sehr starkes und sehr präsentes, also sprich, dass die Identitären beispielsweise zu Zeitpunkt, wo sie noch nicht von Facebook gesperrt waren, Frauen zum Muttertag gratuliert haben oder halt immer wieder auch die Bedeutung hervorheben, die Frauen auch für den Erhalt des eigenen haben, also sprich durch Reproduktion, durch Kinderkriegen, auch das Volk, die Kultur, das eigene zu erhalten. Dieses Bild ist ja selbstverständlich sehr zentral. Auf der anderen Seite, und auch das entspricht halt diesem Hypermaskulinismus, würde ich sagen, dass Frauen auch sehr degradierend dargestellt werden, also sozusagen als sexualisierte Objekte, über die politische Botschaften verbreitet werden, aber mit denen auch die Schönheit des eigenen betont wird. Also es gibt so Bilder von den Identitären beispielsweise, auf denen zu sehen ist, zu schön für einen Schleier, und dann sieht man halt eben gängigen Schönheitsnormen entsprechende blonde Frauen und ähnliches. Also wo ganz klar ist, also die haben hier eher einen Objektcharakter, werden als etwas Begehrenswertes dargestellt, immer durch eine männliche Perspektive, durch einen männlichen Betrachter. Und nicht zuletzt würde ich sagen, dass das auch für Sympathisanten, Identitären so ein Stück weit einen Anreiz birgt, so komm zu uns, dann hast du auch den Zugang zu den schönen Frauen. Und dann habe ich aber auch noch ein drittes Bild gefunden, nämlich das Bild der Kameradin, und zwar konkret in einem Radio-Podcast von der Identitären Bewegung Berlin-Brandenburg, wo sich zwei männliche Aktivisten darüber unterhalten, was die Rolle von Frauen in der unter Anführungszeichen Bewegung so sein könnte, und halt irgendwie meinen so, ja, das ist irgendwie das Heimchen am Herd wäre es nicht so richtig, aber die kinderlose Karrierefrau irgendwie auch nicht. Und dann suchen sie nach einem dritten Bild, und das finden sie dann in der Kameradin und konkret bei den Germaninnen am Schlachtfeld, die halt eben ganz toll da gewesen sein sollen am Schlachtfeld, weil sie nämlich ihre Männer angefeuert haben am Schlachtfeld. Und wenn die Männer versagt haben, dann haben sich die Frauen sozusagen gleich mit umgebracht, weil sie das auch nicht ausgehalten haben, wenn die Männer versagt haben. Und an diesem Bild der Kameradin, würde ich sagen, wird ziemlich deutlich, dass es bei den Identitären einfach auf keiner Ebene jemals um Geschlechteregalität auf Augenhöhe geht. Also nicht mal in der eigenen Wir-Gemeinschaft, weil bis zum Schluss hin es eine klare Aufgabenverteilung gibt zwischen Männern und Frauen, die halt eben vorsieht, die Männer kämpfen, die Frauen jubeln ihnen dabei zu. Und dieses Kämpferische auf Augenhöhe, also dass Frauen auf gleiche Art und Weise wie Männer kämpfen, ist offensichtlich im identitären Denken nicht vorhanden. Also immer ganz klar mit Rollenverteilung, die in ihrem Denken von Natur aus her vorbestimmt sei.
Ich möchte mit dir jetzt erstmal auf ein zentrales Angstszenario schauen, was die identitäre Bewegung auch unter anderem immer wieder heraufbeschwört. Die Angst vor dem sogenannten großen Austausch ist Basis- und Agitationsschwerpunkt der identitären Bewegung. Und diese neurechte Verschwörungsideologie meint, dass derzeit ein Austausch einer angeblichen Stammbevölkerung durch MigrantInnen geschehe. Welche Rolle wird denn da in diesem Szenario der Frau zuteil?
Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Gerede vom großen Austausch ja von den Inhalten her nichts gänzlich Neues ist. Nur haben die Identitären hier ein neues Wording gefunden, weil in der Vergangenheit es ja so war, dass die unter Anführungszeichen alte Rechte halt eben eher vom Volkstod oder von der Umvolkung und Ähnlichem gesprochen hat. Und die Identitären haben mit diesem Label der große Austausch, wo sie die letzten Jahre eine große Kampagne gemacht haben, es tatsächlich geschafft, dass in sozusagen ein bisschen eine harmlosere Sprache zu verpacken und dadurch recht viel Aufmerksamkeit oder auch recht viel Öffentlichkeit zu bekommen. Und im großen Austausch zeigt sich recht gut, dass identitäre Geschlechterpolitiken eigentlich in der Regel immer im Kontext von Migrations- und Bevölkerungspolitiken verhandelt werden. Und die Rolle der Frau im großen Austausch ist darin durchaus ambivalent, weil auf der einen Seite Frauen sozusagen immer wieder in den Vordergrund geschoben werden, wenn es darum geht zu argumentieren, dass sie ganz besonders vom großen Austausch bedroht sein, also als direkt Betroffene, weil durch den Umstand, dass Geflüchtete ins Land kommen würden, Frauen ganz viel stärker durch sexualisierte Gewalt bedroht wären, weil ja sexualisierte Gewalt im identitären Denken einzig und allein auf migrantische Männer projiziert wird und zudem ja diese migrantischen Männer alle als patriarchalen Gesellschaften kommen würden und dementsprechend auch Frauenrechte beschneiden und rückgängig machen wollen würden. Das heißt, das ist sozusagen eine zentrale Bezugnahme auf Frauen, Frauen als Betroffene, als Opfer des großen Austauschs darzustellen. Auf der anderen Seite werden Frauen aber auch dafür verantwortlich gemacht, sozusagen schuld zu sein am großen Austausch, weil nämlich Wahlergebnisse immer wieder zeigen, und das argumentieren die Identitären eben auch in dieser Logik, dass Frauen bei Wahlen deutlich häufiger für liberale, für linke Parteien abstimmen und da diese linken, liberalen Parteien eben den großen Austausch in ihren Augen überhaupt erst möglich machen würden, sind die Frauen dann schuld, weil sie verhelfen diesen Parteien zur Regierungs-, zur Gestaltungsmacht und die lassen dann die ganzen Geflüchteten rein. Also sind sie schuld am Austausch der vermeintlich autochthonen Bevölkerung. Und nicht zuletzt können Frauen aber auch den großen Austausch verhindern, ganz einfach dadurch, dass Frauen viele Kinder kriegen könnten. Also und da werden natürlich selbstverständlich immer nur die Frauen, also bei allen drei Ebenen immer nur die Frauen des eigenen Wir-Kollektivs, also der eigenen Wir-Gemeinschaft angesprochen, weil von Migrantinnen wird ja sozusagen gewünscht, dass sie keine Kinder kriegen sollten, sondern eben nur die autochthone Bevölkerung, damit die kulturellen Verhältnissen, die Dominanzverhältnisse aufrechterhalten bleiben. So der Wunsch der Identitären.
Und in der Ideologie der Identitären wird ja immer wieder Bezug genommen auf Identitäten, die vorbestimmt sind und denen sich das Individuum zu ergeben hat. So gibt es die regionale, die nationale und die europäische Identität, auf die sich immer wieder berufen wird. Aber auch die geschlechtliche Identität ist nicht verhandelbar und klar definiert. Das hatten wir ja gerade oder hast du ja gerade auch nochmal herausgestellt. Und wir haben mit dir auf die Verortung von Männlichkeit und Weiblichkeit schon geschaut und wie das ausgefüllt wird. Wie wird denn Homosexualität beziehungsweise von der heterosexuellen Norm abweichende Sexualität bei den Identitären verhandelt?
Ja, das ist tatsächlich, finde ich, total spannend, weil auch hier bei den Identitären sozusagen sich neue Narrative aufgetan haben, die sich so in anderen rechten, rechtsextremen Gruppen nicht in gleicher Weise finden haben lassen. Und ich habe mir eben auch genauer angeschaut, wie Identitäre sich auf Homosexualität beziehen. Und auch hier ist es alles andere als eine klare, einheitliche Position, sondern es lassen sich ganz viele unterschiedliche Positionen finden. Also einerseits gibt es eine ganz klare offene Ablehnung gegen Homosexualität, wo halt ganz klar gemacht wird, Heterosexualität soll als gesellschaftliche Norm aufrechterhalten bleiben und Schwule, Lesben und andere geschlechtliche Identitäten ja nicht zu viele Rechte bekommen. Und es soll auf jeden Fall keinesfalls so sein, dass jetzt irgendwie so getan wird, als wenn das das Normalste auf der Welt wäre. Also Identitäre haben sich ja auch vereinzelt beispielsweise bei den Demos für alle beteiligt oder auch in Wien beim Marsch gegen die Familie, was die Gegendemo zur Regenbogenparade in Wien ist. Also einerseits lässt sich sozusagen eine ganz klare Ablehnung finden. Auf der anderen Seite lässt sich auch so eine Art Privatisierung finden. Also so, wenn erwachsene Menschen sozusagen miteinander tun, was rechtlich erlaubt ist, sollen sie das im Privaten ruhig tun können, solange sie die Öffentlichkeit damit in Ruhe lassen und nicht die ganze Zeit alle damit nerven. Und das würde ich sagen, ist aber eher so ein unbedeutender Strang. Am spannendsten finde ich drittens, dass die Identitären auch so ein Narrativ aufmachen, indem sie sich auf Jack Donovan beziehen. Jack Donovan ist so ein, würde ich sagen, Maskulinist, Bodybuilder, Rechtsextremer aus den USA, der selbst auch schwul ist und der so Bücher verfasst hat wie Der Weg der Männer, wo er drin argumentiert, dass Männer sich wieder in Rudeln zusammenfinden sollten und gemeinsam in den Wald gehen sollten und sich gegenseitig verprügeln, um rauszufinden, wer der Stärkste ist und der soll dann das Rudel anführen. Also er hat in seinen Texten auf jeden Fall eine große Faszination für Gewalt und findet, dass Gewalt ganz wichtig ist zur Durchsetzungsfähigkeit von jeder Gesellschaft, von jeder Kultur und so weiter. Und dieser Jack Donovan hat in seinen Schriften auch argumentiert, dass sozusagen nicht schwule Männer an sich ein Problem für aktuelle rassistische Kämpfe sozusagen sind, sondern eigentlich nur die Schwuchteln, beziehungsweise dass halt gewisse Teile von schwulen Kreisen sich mit ihrem größten Feind eingelassen haben, nämlich den Feministinnen, weil die nämlich die Männlichkeit abschaffen wollen würden. Das heißt, er macht in seinen Schriften so eine Gegenüberstellung auf mit Schwuchteln auf der einen Seite, also sozusagen verweichlichte, verweiblichte Männer, die in der Regel auch profeministisch agieren, die auch hegemoniale Männlichkeiten in Frage stellen, die für ein besseres Leben für alle gesellschaftlichen und geschlechtlichen Identitäten sozusagen eintreten. Und auf der anderen Seite so die hypermaskulinen schwulen Männer, die durchtrainiert sind, die in der Lage sind, das Volk zu verteidigen, die viril, soldatisch, kämpferisch sind und die sozusagen überhaupt nicht im Widerspruch mit den Kämpfen für den Erhalt der ethnokulturellen Identität, wie die Identitären das anstreben, steht. Und auf dieses Buch, Der Weg der Männer, wurde ja auch im Antaios Verlag auf Deutsch übersetzt von Martin Lichtmeß. Und Martin Lichtmeß ist auch ein wichtiger, unter Anführungszeichen Intellektueller rund um die Sezession, das Institut für Staatspolitik und ähnliches, also ein wichtiger, unter Anführungszeichen Theoretiker. Also ich will den Identitären und anderen jetzt nicht den Gefallen tun, sie als so mega intellektuell dastehen zu lassen, weil so super intellektuell sind sie dann auch wieder nicht. Aber es gibt trotzdem Personen, die bestimmte Argumente und Narrative erstmals in Debatten einbringen. Und da würde ich sagen, hat Martin Lichtmeß eine große Rolle bei genau diesem Diskursstrang, nämlich Homosexualität zu spalten in Schwule und Schwuchteln und die Schwuchteln als jene, die nie genug kriegen können, die ganze Zeit gleiche Rechte haben wollen und auch Ausdruck von so einer liberalen Moderne sind, die von den Identitären abgelehnt wird. Und ja, das finde ich tatsächlich einen spannenden Argumentationsstrang, weil es dadurch auch möglich wird, einfach Homosexualität in den eigenen Reihen auch zu tolerieren, solange sie halt eben männlich ist, solange sie viril ist, solange sie auch für den Erhalt des eigenen eintritt. Und abschließend als viertes gibt es auch noch einen zusätzlichen Erzählstrang, nämlich dass homosexuellen Rechte in den Kreisen der Identitären auf ähnliche Art und Weise instrumentalisiert werden, wie das Frauenrechte oftmals werden, wenn es eben darum geht, Frauenrechte dann stark zu machen, wenn sich darüber rassistische Botschaften transportieren lassen. Und das haben zum Beispiel die Identitären in Thüringen gemacht, als sie eine Art Straßen Theateraktion gemacht haben, wo sie Scheinhinrichtungen von Homosexuellen nachgestellt haben und auch mit einem begleitenden Flugtext, wo drin gestanden ist, wer sozusagen Homosexualität nicht respektiert, sondern gar mit dem Tode bestraft oder halt irgendwie Todeswünsche hat dagegen, hat in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur nichts verloren. also wo Homofeindlichkeit auch ganz klar externalisiert wird und auf das vermeintlich andere, die zugewanderten, geflüchteten Menschen projiziert wird und so getan wird, als wenn es in der Dominanzgesellschaft, in der Mehrheitsgesellschaft überhaupt keine Homofeindlichkeit mehr geben würde.
Ich blicke gerade mit dir unter anderem auf Geschlechterbilder und in dem Gespräch hat sich ja schon herausgestellt, dass die Geschlechterbilder der Identitären gekennzeichnet sind von der Ideologie der Ungleichheit und möchte jetzt mit dir an dieser Stelle auf die identitären Frauen in der Reihe, in den Reihen der identitären Bewegung schauen und hatte da ein Zitat gefunden, das vielleicht ganz gut beschreibt die Funktion von Frauen in der identitären Bewegung, das lautet, Männer müssen Funken schlagen und Frauen ihre Flamme tragen, habt keine Angst vor dem Feuer. Das ist ein Zitat, was von dem Blog Radikal Feminin stammt, ein Blog von Maya und Franziska Behret. Und Franziska Behret, die ist Mitglied der identitären Bewegung Schwaben und ist auch schon öfters zu Gast gewesen bei bekannten IB-Bloggern. Und Radikal Feminin ist nicht die einzige öffentlichkeitswirksame Aktivität von identitären Frauen. Bekannt ist auch die Initiative 120 Dezibel oder die Gruppe Identitäre Mädels und Frauen auf Facebook gewesen, weil das jetzt gelöscht wurde im Zuge der Facebook-Löschung der identitären Gruppen. Aktive Frauen in der identitären Bewegung, da scheint auch schon vor dem Hintergrund der Ideologie zunächst einmal ein Widerspruch in sich zu sein. Wie bewertest du denn die Rolle der Frauen in den Zusammenhängen der identitären Bewegung?
Ich würde sagen, dass die Rolle von Frauen eine widersprüchliche und ambivalente ist, aber das würde ich sagen, ist sie eigentlich beinahe zu überall im Rechtsextremismus oder in rechten oder auch konservativen Gruppierungen. Weil auf der einen Seite hier natürlich ein Frauenbild sehr zentral ist, dass Frauen bestimmte Aufgaben, bestimmte Rollen, bestimmte normative Konzepte zuschreibt. Hier ist dann natürlich zu sagen, dass es auch Frauen gibt, die sich mit genau diesen Vorgaben auch identifizieren. Also es gibt ja einfach Frauen, die das auch toll finden, ihre Identität in erster Linie über Mutterrolle, Kinderkriegen, Mann versorgen zu definieren. Und solche gibt es auf jeden Fall auch in den identitären Kreisen. Allerdings braucht man dafür natürlich nicht Aktivistin zu werden. Und dementsprechend würde ich sagen, hat der Aktivismus bei den Identitären natürlich nochmal andere Anreize. Also würde ich sagen, dass hier für Frauen es auch beispielsweise ein Anreiz ist, sich sozusagen selbst zu ermächtigen, sich selbst als aktives Subjekt ins Geschehen einzubringen, selbst das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen, was fürs größere Ganze zu tun, dass das auch als Emanzipation empfunden werden kann, also sprich aktiv zu werden, eintreten für etwas, Selbstwirksamkeit zu erfahren, Machterhalt durch Selbstüberhöhung, also sprich, dass man halt auch dadurch, dass man Ansprüche geltend macht, nämlich ich bin Teil von dieser Dominanzgesellschaft, ich bin Teil von dieser Dominanzkultur, ich soll mehr Rechte, mehr Ansprüche auf gesellschaftliche Ressourcen haben als andere Menschen, erfahre ich auch eine Aufwertung und eine bestimmte Macht und Privilegien, die ich gegen andere verteidigen kann, muss, sollte. Also das sind, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Anreiz, sich trotzdem in solchen Kreisen zu engagieren. Und ich würde sagen, dass hier auch natürlich die schon vielfach angesprochene Möglichkeit der Externalisierung von sexualisierter Gewalt, von der Bedrohung von sexualisierter Gewalt auf vermeintlich andere auch eine Rolle spielt. Also auch das ist für Frauen attraktiv, zu rechten, rechtsextremen Gruppierungen zu gehen. Aber wie sieht es dann im Konkreten aus? Also du hast ja schon das Projekt Radikal Feminin angesprochen. Also insgesamt, seit es die Identitären gibt, hat es ein paar so Projekte gegeben, wo die Frauen innerhalb der Gruppe versucht haben, Sichtbarkeit zu erlangen, sich sozusagen zusammenzuschließen, um nach außen hin aufzutreten. Als allererstes war hier sozusagen die Facebook-Gruppe Identitäre Mädels und Frauen, die aber nun auch schon bevor sie gelöscht wurde im Zuge der Verbannung der Identitären von Facebook schon über einen geraumen Zeitraum nichts mehr gepostet hatte. Und in Bezug auf diese Struktur ist aus der Außenperspektive zu sagen gewesen, dass das jetzt eher keine Gruppe gewesen ist, die großartig viel eigenständige Politik gemacht hat, sondern kaum eigenständigen Content produziert hat, sondern im Gegenteil viel Inhalte von anderen Landesregionalgruppen der Hauptgruppe sozusagen geteilt hat oder sich dazu positioniert hat und ähnliches. Was auch auffallend war bei dem Projekt oder bei grundsätzlich allen identitären Frauenprojekten, ist, dass es ja oftmals so ist, dass Frauen Zusammenschlüsse innerhalb von bestehenden Gruppen nicht zuletzt auch dazu dienen, die Männer in der Gruppe zu kritisieren oder halt eben Strukturen innerhalb der Gruppe zu kritisieren. Und das ist eigentlich die ersten Jahre so überhaupt nicht geschehen. Genau, also die identitären Mädels und Frauen auf Facebook waren sozusagen der erste Versuch. Dann hat es den Blog gegeben, Radikal Feminin, der aber inzwischen auch schon wieder knapp ein Jahr vom Netz genommen wurde. Radikal Feminin hat auch einige wenige Vlogs produziert, also sprich Videoblogs, wo die von dir schon erwähnte Franziska versucht hat, tagespolitische Geschehnisse zu kommentieren im weitesten Sinne, also konkret ausgehend von einer Perspektive, wo es halt ganz stark um Partnerschaft, um Kinderwunsch, um ewig lastende Beziehungen, ewig währende Beziehungen gegangen ist. Also das waren so ihre großen Themen. Und Radikal Feminin hat sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, sozusagen Feminismus zum Abgewöhnen betreiben zu wollen. Also ganz klar, sich eher diesen klassischen, unter Anführungszeichen, Frauenthemen, Liebe, Partnerschaft, Kinder und Ähnlichem zu widmen. Franziska ist inzwischen nach Österreich gezogen und führt eine Beziehung mit dem Leiter der Identitären in Wien. Und das ist natürlich rein spekulativ, dass sozusagen das Aufhören, Betreiben dieses Blogs auch damit zu tun hat, dass sich Prioritäten verschoben haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass auch dieser Blog abseits einer linken kritischen Öffentlichkeit jetzt auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie das andere identitäre Projekte bekommen haben. Und noch deutlicher ist es geworden in dem inzwischen wahrscheinlich wohl bekanntesten Beispiel von identitären Frauenprojekten, unter Anführungszeichen, nämlich der Kampagne 120 Dezibel. 120 Dezibel ist erstmals im Februar vergangenen Jahres in Erscheinung getreten, und zwar über ein Video, was auf YouTube veröffentlicht worden ist, wo mehrere Frauen einerseits Bezug auf Gewaltverbrechen, die gegen Frauen in Österreich und Deutschland begangen worden sind, Bezug genommen haben und auf der anderen Seite sozusagen ausgeführt haben, dass sie sich nirgends mehr hintrauen, also überall Angst haben, egal ob beim Joggen im Park oder beim Einkaufen oder beim Heimgehen, und dass sie überall Angst hätten eben vor sexualisierter Gewalt, die von Migranten ausgehen würde, und deswegen müssten sie immer einen Taschenalarm mit sich herumtragen, der die Lautstärke 120 Dezibel hat. Daher auch der Name der Kampagne. Und spannend war, dass ursprünglich das Video nicht identitär gelabelt war. Das heißt, es sind jetzt nicht irgendwie das Lambda-Zeichen oder so sofort im Vordergrund gestanden, sondern im Gegenteil, es hat zunächst keinen direkten Bezug zu den Identitären gegeben, also abgesehen davon, dass im Video selbst Frauen aufgetaucht sind, die bekannt dafür sind, dass sie auch Mitglieder der Identitären sind, und zudem das Impressum auf Daniel Fiss, also einen weiteren identitären Kader aus Deutschland, zurückzuführen war. Und dementsprechend hat es nicht lange gedauert, das Projekt als ein identitäres Projekt sozusagen ins richtige Licht zu rücken. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass diese Kampagne, also jetzt nicht nur deswegen, weil sich schnell herausgestellt hat, dass es sich hier doch um ein identitäres Projekt handelt, sondern ganz allgemein auch im Vergleich zu anderen identitären Projekten eigentlich weitgehend gescheitert ist. Und ich würde sagen, dass sie vor allem deswegen gescheitert ist, weil einerseits Journalisten und Journalistinnen ein Stück weit klüger geworden sind und nicht so, wie das die ersten Jahre geschehen ist, sofort über jede Aktion der Identitären berichtet wurde und meist unkritisch. In Bezug auf 120 Dezibel haben sich ganz viele Medien Zeit gelassen, ausführliche Hintergründe zu recherchieren und dann tatsächlich eine kritische Rahmung des Geschehenen vorzunehmen und hier auch mit Fakten und Zahlen zu korrigieren und gegen zu argumentieren. In Österreich zum Beispiel hat es überhaupt nur einen einzigen Artikel über 120 Dezibel gegeben. Das heißt, die Kampagne ist einfach von einer großen gesellschaftlichen Öffentlichkeit einfach auch nicht wahrgenommen worden. Und das ist tatsächlich bis heute mein Eindruck, dass dem so ist, obwohl die identitären Frauen noch mit einigen Aktionen versucht haben nachzulegen, also sprich eine Veranstaltung bei der Berlinale zu stören oder auch in Augsburg immer wieder Straßentheater zu machen, um auf die Kampagne aufmerksam zu machen, ist es tatsächlich so, dass ihnen dieses Vorhaben eine Art rechtsextremes MeToo oder auch einen rechtsextremen Aufschrei zu starten, dass es ihnen das nicht so wirklich gelungen ist, weil sie haben sozusagen Frauen aufgefordert, unter dem Hashtag ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt durch Migranten zu veröffentlichen, und diesem Ruf sind nicht wirklich viele gefolgt. Also das ist tatsächlich nicht in gleicher Weise geglückt. Zum Glück auch, muss man sagen, wie das jetzt tatsächlich bei MeToo oder bei Aufschrei der Fall war. Und ich würde sagen, dass das Scheitern der Kampagne aber auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass sie einfach schlichtweg nicht sonderlich originell ist. Also es ist einfach so, dass rechtsextreme Gruppierungen seit Jahrzehnten sich als vermeintliche Tabubrecherinnen inszenieren, die behaupten, dass niemand über sexualisierte Gewalt durch Migranten sprechen würde. Und das ist aber de facto nicht der Fall. Also es gibt keine mediale und öffentliche Unterrepräsentation von Straf- und Gewalttaten durch migrantisch markierten Männern zugesprochen werden. Und genau deswegen hat halt auch dieser vermeintliche Tabubruch überhaupt nicht funktioniert, weil es schlichtweg keiner ist. Und hinzu kommt, dass einfach die Externalisierung von sexualisierter Gewalt auf als migrantisch markierte Männer tatsächlich kein Novum ist. Also es ist nicht besonders originell, sondern das macht die extreme Rechte seit ganz vielen Jahren. Und dementsprechend haben die Identitären hier das Rad auch nicht neu erfunden. Ja, und dennoch habe ich oftmals den Eindruck, dass die Kampagne tatsächlich in linken, feministischen, gesellschaftskritischen Kreisen durchaus weiter verbreitet ist, als halt eben in einer weiten gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Und deswegen, dass auch oftmals von Linken ein Stück weit überbetont wird, wie wichtig diese Kampagne wäre. Aber wenn man sich die gesellschaftliche Resonanz ansieht, dann würde ich sagen, dass hier keine großen Erfolge verbucht wurden. Also insbesondere auch dann, wenn man berücksichtigt, dass es eigentlich auch eine internationale Kampagne sein hätte sollen. Also das Video wurde ja auch auf Englisch übersetzt. Sie haben auch teilweise in Ungarn und ich glaube sogar in den USA Vorträge zu dem Thema gehalten. Und wenn man da einen Vergleich zieht zu der Defend Europe-Kampagne der Identitären, wo die Identitären ein Schiff gechartert haben, um im Mittelmeer Geflüchtete davon abzuhalten, nach Europa zu kommen, was wirklich international in allen Tageszeitungen war, wenn man diesen Vergleich heranzieht, dann sieht man eben, dass diese Kampagne wirklich gefloppt ist. Ja, und nicht zuletzt wurde sie ja jetzt auch von den Männern in der Gruppe tatsächlich auch ausgebremst. Also es gab die letzten Monate ein neues Projekt, unter Anführungszeichen, nämlich einen Twitter-Account, IB-Frauen. Und auch dieser Twitter-Account ist inzwischen wieder gelöscht, aber jetzt nicht, weil Twitter den gelöscht hat, sondern den dürften die wohl selber gelöscht haben. Und die große Vermutung ist, dass das auch im Zusammenhang steht. Also eine unter Anführungszeichen Aussteigerin von den Identitären hat vor ein paar Wochen veröffentlicht, dass die Männer in der Gruppe einfach alles verhindern, was die Frauen irgendwie machen wollen und dass sie deswegen eben auch die Gruppe sozusagen verlässt und dass einzelne identitäre Kader auch im Hinblick auf 120 Dezibel immer wieder zurückgepfiffen haben. Und ja, also ich würde sagen, vor diesem Widerspruch bewegen sich die Frauen auch in der Gruppe, dass halt sich zwar über das Engagement bei den Identitären neue Partizipationsräume auftun, aber gleichzeitig diese Partizipationsräume dann auch immer wieder durch die Männer in der eigenen Gruppe auch begrenzt werden, sie zurückgepfiffen werden, sie auch nur so weit gehen können, wie, ja, wie das die Männer dann auch ein Stück weit erlauben.
Du hast es ja gerade schon angedeutet, dass Lisa Litenzia, eine rechte YouTube-Bloggerin, die ja bis vor kurzem Teil der identitären Bewegung war, jetzt als ausgestiegen gilt, davon gesprochen hat, dass in einer Talkrunde mit Oliver Flesch, einem rechten YouTuber, dass die identitären Frauengruppen von der Führung platt gemacht wurden. Und meintest ja, dass es das auch in Bezug zum Beispiel auf die 120-Dezibel-Kampagne passiert ist. Was sagt es denn nochmal, also vielleicht genauer nochmal darauf zu blicken, was sagt es denn über die Organisierung und die Strukturen der identitären Bewegung aus?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Identitären ja einerseits damit werben, dass sie eine Mitmachbewegung sind, also sprich, also die Zugänglichkeit ist recht niederschwellig durch die Erreichbarkeit in Social-Media-Kanälen, aber eben auch, man kann einfach zu den Stammtischen kommen und dann wird man auch bekommt man sozusagen mit, wann, wie, wo Aktionen sind und man kann da einfach mitmachen. Also da sind die Zugänglichkeiten in Bezug auf andere rechte Gruppen tatsächlich sehr, sehr niederschwellig. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine ganz klare Strukturierung, also sprich mit diesen ganzen Gruppenleitern, Bezirksleitern, Regionalleitern, Landesleitern, Sprecherpositionen. Und das habe ich vorhin schon erwähnt, die sind halt also alle mit Männern besetzt. Also dementsprechend ist einfach schon in der Struktur selbst enthalten, dass Männer hier die meiste Autorität haben, in der Hierarchie ganz klare Plätze einnehmen und dementsprechend auch Vorgaben machen können und offensichtlich auch in den Hierarchien leichter aufsteigen, weil es gibt ja doch einige identitäre Aktivistinnen, die auch schon seit Jahren dabei sind und trotzdem keine vergleichbar wichtigen Funktionen übernehmen. Und ja, ich würde sagen, dass die Struktur der Identitären teilweise schon auch als männerbündisch gesehen werden kann, also einfach auch in Kombination mit dieser großen Gewaltdisposition und auch diesem Hypermaskulinismus. Gleichzeitig möchte ich aber auch die Frauen in der Gruppe nicht unsichtbar machen, weil Frauen zwar deutlich unterrepräsentiert sind, aber trotzdem bei nahezu allen wichtigen Aktionen, Aufmärschen etc. auch dabei sind. Das heißt, ich finde die Sichtbarkeit oder diese Partizipationsräume von Frauen sind halt tatsächlich einfach höchst ambivalent. Also bewegen sich halt immer an dieser Schnittstelle zwischen Selbstermächtigung und Unterwerfung. Also sprich, es ist ein Akt der Selbstermächtigung, sich da drin auch zu engagieren und gleichzeitig muss man sich immer unter die bestehenden Gruppenzwänge und Normen unterwerfen und sonst kann man halt sozusagen gehen.
Du hast ja gerade schon von der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der identitären Frauen gesprochen und das ist ein Muster, was ich immer wieder vielleicht auch feststellen kann in der Diskussion um Frauen in der rechtsextremen Szene, dass deren Rolle auch heruntergespielt wird und verharmlost wird und Frauen als rechte Akteurinnen mit einer gefestigten menschenfeindlichen Ideologie nicht so ernst genommen werden. Wie würdest du denn da in Bezug auf die identitären Frauen argumentieren? Was ergibt sich da vielleicht auch vor dem Hintergrund der politischen Biografien von identitären Frauen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass das auf jeden Fall ein Blick ist, der permanent durch mediale Berichterstattung reproduziert wird. Also bis heute wird einfach in unterschiedlichsten Medien so getan, als wenn rechte Frauen was total Außergewöhnliches, was total Einzigartiges, was total Neues auch wären. Und damit halt wird total verkannt, dass es seit über 30 Jahren einfach Forschung zu dem Thema gibt und Wissenschaftlerinnen schon seit geraumer Zeit darauf aufmerksam machen, dass Frauen sich in allen Feldern des Rechtsextremismus genauso engagieren, wenn auch in niedrigerer Zahl. Und ich finde das schon auch immer wieder, also wirklich tatsächlich ärgerlich, wie sexistisch hier Berichterstattung auch vonstatten geht. Also ganz oft steht dann, also passt auch zum Thema Sichtbarkeit, steht dann eben das Äußere der Frauen im Vordergrund. Und sehr stark emotionalisierende Komponenten, wo dann halt eben dieses Narrativ der direkt betroffenen Frauen auch reproduziert wird. Oder ja, zum Beispiel die Verlobte, oder inzwischen haben sie ja auch heimlich geheiratet, von Martin Sellner wird dann so als White Power Barbie bezeichnet. Also ich finde total sexistische Begrifflichkeiten zur Umschreibung von, oder genauer Melanie Schmitz als Pin-Up-Girl der neuen Rechten und so. Und das finde ich tatsächlich wirklich sehr ärgerlich, weil da ganz oft übersehen wird, dass diese Frauen ja tatsächlich einfach sich jetzt nicht aus Jux und Trubel irgendwie so einer Gruppierung anschließen, sondern weil sie ja tatsächlich auch diese Inhalte teilen, weil sie eben genauso rassistisch und nationalistisch und antisemitisch und so weiter sind. Und ja, ich würde sagen, da ist es wirklich auch wichtig zu intervenieren und auch Aufklärungsarbeit zu machen, dass Frauen jetzt, auch wenn sie vielleicht weniger gewalttätig sind und wenn sie jetzt nicht die Funktionen der Kader besetzen oder der Leiter und Ähnlichem, ist ihr Gedankengut ja genauso gefährlich, weil sie genau das gleiche Gedankengut eben vertreten. Und dementsprechend mache ich mich immer dafür stark, dass das halt eben in den Vordergrund der Kritik gestellt werden muss und nicht irgendwelche sexistischen Narrative bedient werden sollen. Ich würde sagen, es gibt eine Frau, bei der das ein wenig anders ist, also die tatsächlich ernster genommen wird für ihre Inhalte. Das ist Caroline Sommerfeld. Diese Frau hat eine sehr... ja, wenn es nicht so traurig wäre, schon fast amüsante Laufbahn hingelegt. Sie ist vom Beruf her Philosophin und hat sich erst nach 2015 den Identitären zugewandt. Und das, was ihre Biografie so besonders macht, ist, dass sie mit, ich glaube, fast 40 Jahre alt, also älteren Mann zusammen ist. Und dieser Typ ein bekannter Alt-68er ist. Das heißt, hier wird auch in der medialen Auseinandersetzung und Debatte sehr stark das Narrativ bedient, halt eine neue Rechte als 68er. Und sie haben gemeinsam eine Familie mit Kindern und Caroline Sommerfeld ist halt eben seit ein paar Jahren in den Kreisen der Identitären sehr aktiv und tatsächlich auch eine von den wenigen Frauen, die auch in dieser vermeintlich intellektuellen Riege mitmischen darf, die bei Sommerakademien auftritt, das Institut für Staatspolitik, die ganz viel in der Sezession schreibt und auch einige Bücher im Antaios Verlag Kapitel oder zur Hälfte mitgeschrieben hat, wie zum Beispiel das Buch mit linken Leben, wo sie halt eben auch auf ihre Beziehung mit Helmut Lethen, heißt ihr Ehemann, eingeht. Auch in der Sezession hat sie hier so einen eigenen Teil, wo sie Dialoge mit H beschreibt, welche Debatten sie immer wieder haben, die zwei miteinander. Und diese Frau, würde ich sagen, sticht in mehrerlei Hinsicht hervor. Also einerseits wird sie nicht so stark sexualisiert umschrieben, auch wenn ihr Privatleben deutlich mehr Raum einnimmt, als das bei anderen Identitären der Fall ist. Aber das, würde ich sagen, hat tatsächlich auch ein Stück weit seine Berechtigung mit dieser absurden familiären Zusammensetzung. Nichtsdestotrotz ist sie tatsächlich auch schlichtweg älter als die meisten anderen identitären Frauen, die sonst so aktiv sind, was vielleicht auch mit reinspielen könnte, warum sie weniger sexistisch dargestellt wird und ernster genommen wird. Und tatsächlich, würde ich sagen, hat es auch damit zu tun, dass sie ja auch wirklich viel Textmaterial auch produziert, wo ihr Rassismus ganz, ganz offensichtlich wird. Sie war auch beispielsweise bei den Buchmessen dabei, bei den Auseinandersetzungen vom Antaios Verlag und hat dort gelesen und ähnliches. Also sie ist auf jeden Fall eine Figur, die hervorsticht, die glücklicherweise ernster genommen wird als andere identitäre Frauen und die auch tatsächlich sehr gefährlich ist.
Zum Schluss möchte ich mit dir noch nach Halle blicken, denn diesen Samstag findet eine Demonstration in Halle statt, die angemeldet wurde durch die Identitäre Bewegung. Und die ja, werden versuchen, durch die Stadt zu laufen. Aus den bundesweiten und sogar europaweiten Strukturen der Identitären Bewegung sollen Aktivisten herkommen nach Halle. Martin Sellner hat sich unter anderem auch angekündigt. Und das ist vielleicht auch nochmal spannend, darauf zu blicken, vor dem Hintergrund, dass da in Halle das Haus, ein Haus der Identitären Bewegung steht und das eigentlich als Leuchtturmprojekt dieses Zusammenhangs galt lange Zeit und jetzt hat aber da ein Austausch der Führungsriege stattgefunden. Viele Leute, die da sehr bekannt waren, sind weggezogen und der Anmelder der Versammlung am Samstag ist gar nicht selbst aus Halle, das ist Daniel Fiss, der Kopf der Identitären Bewegung Deutschlands, was vielleicht auch darauf hindeutet, dass Halle das gar nicht, also die Identitäre Bewegung, die in Halle ja vor Ort ist, das gar nicht aufbringen kann, da die Versammlungsleitung vielleicht zu stellen. Das ist jetzt aber auch eine Deutung. Wie würdest du denn aktuell die Situation der Identitären Bewegung einschätzen?
Also in Österreich würde ich sagen, sind die Identitären tatsächlich ziemlich im Arsch. Das hat vielerlei Gründe. Also auf der einen Seite war schon klar mit Beginn der letzten Regierung, wo die FPÖ in der Regierung war, dass sozusagen viele Positionen der Identitären nicht nur im Parlament, sondern auch in der Regierung vertreten waren und sich dadurch die Frage gestellt hat, ja, was macht man jetzt aus außerparlamentarisch für rechtsextreme Kraft eigentlich, wenn eine Partei in der Regierung sitzt, die ähnliche Ziele hat wie wir. Und dann haben sie eben angekündigt, ja, wir werden entweder eure größten Freunde oder eure größten Feinde werden, weil wir dann genau kontrollieren, ob ihr wirklich eure Wahlversprechen haltet. Aber de facto ist es ja so, dass eigentlich, also welche Macht haben denn die Identitären? Ich würde sagen, keine. Und dazu kommt, dass die Medien klüger geworden sind, nicht mehr über jede Aktion berichten. Und mein Eindruck ist, dass ihnen so langsam auch ein bisschen die Ideen ausgehen, was Neues zu machen, also irgendwie ihre Kampagnen kloppen alle miteinander, über Aktionen wird nicht mehr berichtet, was sollen sie jetzt noch groß tun? Dann gibt es auch noch die großen Strafverfahren gegen sie, auch der Fakt, dass das Manifest des Rechtsterroristen von Christchurch den Titel The Great Replacement getragen hat und Martin Sellner eine Spende vom Christchurch-Attentäter in der Höhe von 1.500 € bekommen hat, sie ja auch aktuell nicht sehr gut dastehen lassen und in Verbindungen zum Rechtsterrorismus gerade ermittelt werden in einem Strafverfahren auch. Und da würde ich sagen, dass es tatsächlich nicht sonderlich gut um sie bestellt ist. In Deutschland würde ich sagen, ist es nochmal ein bisschen anders. Aber auch hier zeigt ja gerade die letzte Woche auch mit dem Umstand, dass die Identitären jetzt vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft worden sind, dass auch die AfD stärker zum Zugzwang aufgerufen ist, jetzt die zwar formal einen Unvereinbarkeitsbeschluss auch hat in Bezug auf Doppelmitgliedschaft bei den Identitären und der AfD, aber wir wissen, dass das in der Praxis nicht immer so ganz genau genommen worden ist, weil es ja zahlreiche Beispiele für Überschneidungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart auch gegeben hat. Und ich denke, dass da wahrscheinlich in den nächsten Wochen von der AfD auch nochmal was kommen wird, wo sie stärkere Grenzen, größere Distanzierungen ziehen werden müssen, weil auch die Medien gerade hier Druck aufbauen und sagen so, aber wenn die Identitären rechtsextrem sind, wie ist es dann genau mit der AfD eigentlich? Ich würde sagen, dass die letzten Aufmärsche in Deutschland eigentlich auch gezeigt haben, dass die Identitären jetzt keine großen Erfolge zu verbuchen haben. Also wenn wir uns letztes Jahr in Dresden anschauen, wo in der Pegida Hauptstadt oder Gründungsstadt und obwohl Pegida mit aufgerufen hat, zu dem Europa Nostra Event gerade mal 300 Leute gekommen sind und das trotz internationaler Beteiligung, also ich glaube, alleine aus Österreich ist ein ganzer Bus angereist, zeigt sich ja, dass die jetzt nicht die großen Massen auf die Straße bringen können. Und auch im Jahr zuvor in Berlin, wo auch Pegida mit aufgerufen hat und wo auch Identitäre aus Österreich und aus benachbarten Ländern zum Aufmarsch gekommen sind, knapp 600 Leute auf die Straße gebracht werden konnten, würde ich sagen, zeigt sich ja, dass die Gruppierung wirklich weit davon entfernt ist, eine Bewegung zu sein.